Mein Name ist Axel Beckert, ich bin bei Debian aktiv, ich arbeite an der ETH Zürich als Systemadministrator und Kommandozeile ist für mich irgendwie täglich Brot. Und irgendwie stolper ich immer wieder über irgendwelche netten Tools, die man sehr gut gebrauchen kann, die aber irgendwie keiner kennt. Und heute will ich mal eine Sammlung von solchen Tools zeigen. Also es geht vor allem um Programmchen, die es halt irgendwo gibt, die nicht unbedingt immer installiert sind. Manche sind auch davon installiert, aber sie kennt trotzdem keiner. Und ja, da will ich heute einfach eine Ladung vorstellen. Was immer wieder gefragt wird, wie kann man mehrere Dateien auf einmal umbenennen, so nach Schema X. Auf DOS ging das so schön, Rename hieß das da, Stern.jpg nach Stern.jpeg, weil auf DOS das Wildcard der Stern nicht von der Shell ausgewertet wurde, sondern von der Anwendung. Bei Linux oder Unix allgemein wird der Stern ausgewertet von der Shell und damit expandiert, bevor es an die Anwendung übergeben wird, und damit geht das nicht mehr. Und da will ich Tools zeigen, wie das trotzdem geht, wie man die das trotzdem können. Dann Standard-Unix-Befehle, die zwar jeder kennt, aber noch lange nicht jede Option kennt, und da sind viele nützliche dabei. Tail, du, df und auch ein paar Tools, die diese Tools erweitern oder aufpeppen, sagen wir es mal so. Dann, was ich als Admin einfach sehr häufig brauche, ich habe da 10 Rechner, auf denen muss ich überall den gleichen Befehl ausführen. Wie mache ich das effizient, indem ich den Befehl nur einmal tippen muss? Dann auch als Admin, vor allem wenn man Workstations administriert, immer mal wieder gebraucht, mehrere Prozesse auf einmal killen oder auch sonst mal irgendwie alle laufenden Firefoxe killen oder sowas. Was für Tools gibt es da? Dann Passwörter generieren. Braucht man auch oft irgendwie. Passwörter ausdenken ist mühsam. Wenn man auf der Kommandozeile einfach was eintippt und ein Passwort zurückkriegt, ein zufälliges, ist viel einfacher. Vor allem, wenn man das dann auch noch automatisiert machen will mit irgendwelchen Kontoblätter erstellen oder sowas. Dann Farbe. Kommandozeile ist meistens irgendwie weiß auf schwarz oder schwarz auf weiß, manchmal auch grün auf schwarz, aber irgendwie immer so eintönig. Und manchmal ist es ganz gut, wenn man farblich hervorgehoben die Infos kriegt, die man eigentlich wissen will. Zum Beispiel Fehler. Wenn irgendwo ein Fehler passiert ist, sollte der rot auf der Kommandozeile, also im Log erscheinen und nicht einfach weiß wie alles andere. Dann noch ein nettes Tool, Mail-Server. Also ihr kennt das vielleicht, Mail-Server früher haben wir getestet, Telnet, Mail-Server, Port 25, Helo, Rechnername und so weiter. Es gibt Tools, die machen das und zeigen einem das auch wirklich, was sie gerade machen. Also man kann schön mitlesen, braucht das nicht alles selber tippen, so Sachen. Dann WebDAV. Ich weiß nicht so recht, WebDAV war mal eine Zeit lang recht gehypt. Es gibt es immer noch und es gibt auch immer noch irgendwelche Tools, die das brauchen. Also letztens kam bei uns einer an, WebDAV-Server, ich brauche einen, weil ich habe hier ein Firefox-Plugin, das braucht einen WebDAV-Server zum Abspeichern von irgendwelchen Sachen. Okay, wie kann man WebDAV-Server auf der Kommandozeile testen, will ich da noch zeigen. Und wenn am Ende noch irgendwie Zeit ist, Ping auf Drogen. Ping kennt ihr wahrscheinlich auch alle. Ping, Rechnername, immer Ping Nummer 1 angekommen, Ping Nummer 2 angekommen, 3 fehlt, 4 angekommen und so weiter. Aber da gibt es auch noch eine Ladung anderer Tools, die diese Funktionalität erweitern, zum Beispiel wie ich ein ganzes Netzwerk pingen kann und dann sofort sehe, welcher Rechner ist da, welcher nicht. Oder wie ich zum Beispiel sehen kann, welche Rechner auf dem Weg wie gut erreichbar sind und das nicht nur einmal, sondern so permanent zum Monitoren. Oder auch, wie ich rausfinde, welcher von x Rechnern am schnellsten erreichbar ist von hier. Und ich will einfach, das einerseits auf den Folien ist das meiste drauf. Manche Sachen, gerade die Farbe, ist ein bisschen schwierig auf den Folien. Die will ich dann einfach auch in Real Life auf der Kommandozeile zeigen. Ja, legen wir los. Mehrere Dateien umbenennen. Eben auf Unix geht das halt nicht mit zweimal Wildcards. Es gibt dann eine ganze Ladung Tools, die das können. Jedes funktioniert irgendwie ein bisschen anders. Die ich jetzt kenne und zumindest ab und an auch mal benutze, das P-Rename aus dem Paket Perl, also wenn man bei Debian oder Ubuntu Perl installiert, hat man es gleich mit dabei, das ist ein kleines Perl-Skript. Im Util-Linux, was auch auf allen Debians und Ubuntus installiert ist, gibt es ein Tool namens rename.ul. Das funktioniert ähnlich, aber nicht ganz gleich. Und dann gibt es noch das Paket rename-utils. Da gibt es die Tools QMV, QCP, IMV, ICP, mit denen man das auch machen kann. Und die anderen, die hier vorkommen, ja, MMV ist ein eigenes Paket. Und VIDIA, das ist in MoreUtils, glaube ich, drin. Das älteste von denen ist sehr wahrscheinlich das MMV. Das kenne ich noch aus den 90ern, aus Sanos-Zeiten. Hat sich seither auch kaum verändert. Das Einzige, was ich mal gesehen habe, ist, dass bei manchen ist hier statt ein Doppelkreuz irgendwie, weiß nicht, Prozent oder Ausrufezeichen oder so drin gewesen. Das funktioniert genauso, wie man es eigentlich von DOS her erwarten würde. Nämlich, man gibt ihm zwei Parameter. Vorne ein irgendwas mit Wildcards, kann auch mehr als ein Wildcard haben. Und hinten das, einen String, wo man Doppelkreuz und dann die Position des Wildcards angibt. Also man kann auch irgendwelche Reihenfolgen umdrehen, wenn man zwei Wildcards hat, wie hier. Okay, hier kommt das, was das erste Wildcard gematcht hat, hin, und hier kommt das, was das zweite Wildcard gematcht hat, hin. Und damit kann man relativ simpel das machen, was man gerne mit dem Befehl hier oben hätte machen wollen, aber was halt nicht so einfach geht. MMV, Multiple Move, ja, funktioniert recht simpel, hat nach wie vor auch noch ein paar Bugs. Ich glaube, wenn in irgendwelchen Sonderfällen mit Leerzeichen im Dateinamen, aber im Großen und Ganzen macht es das, was es soll. Dann, wenn man ein bisschen kompliziertere Suchen und Ersetzen auf Dateinamen machen möchte, Prename kriegt einen Perl-Ausdruck hier als ersten Parameter, der sozusagen Suchen und Ersetzen auf dem Dateinamen wirklich macht. Also in dem Fall ersetze JPG am Ende, also das Dollar im regulären Ausdruck heißt Ende der Zeichenkette, durch JPEG. Damit kann man auch so schöne Sachen machen wie: ersetze mir in allen Dateien die Umlaute durch A, also A, E, O, E, U, E, habe ich letztens machen dürfen, weil Macs sind da irgendwie ein bisschen pingelig, wenn die Umlaute falsch sind. Und dann kommt das vor, dass irgendwie so Mac Finder Verzeichnis mit Umlaut anklicken, pupp, Verzeichnis weg. Und die User ganz panisch: wo ist mein Verzeichnis hin? Fenster schließen, Fenster da aufmachen, Verzeichnis ist wieder da, aber reinwechseln können sie nicht. Also um sowas zu flicken, da ist das Prename sehr praktisch. Oder wenn man irgendwelche OGG oder MP3 Musikdateien hat und die kommen überall mit Unterstrich im Dateinamen und man hat aber lieber das Leerzeichen zwischendrin, für sowas ist das auch recht simpel. Dann, wie schon gesagt, rename.ul aus dem Paket util-linux funktioniert sehr ähnlich, nur mit dem Unterschied, dass man da keinen regulären Ausdruck angibt, sondern einen String, den man ersetzt haben will, und den zweiten String, durch den man das ersetzt haben will. Also zwei feste Parameter und danach beliebig viele Dateien, auf die man das anwenden möchte. So, dann gibt es QMV, das will ich auch gleich nochmal vorführen. Dem gibt man eine Liste von Dateien und kriegt man ein Editorfenster, und dann kann man in dem Editorfenster die Dateinamen editieren und dann tut er die passend umbenennen, so wie man es im Editorfenster editiert hat. Das probieren wir jetzt auch mal gerade irgendwo. Ich habe jetzt hier die Shell. Sie einigermaßen lesbar, er sitzt nah dran und der Bildschirm ist groß, also der Beamer. Oder soll ich den Font größer machen? Ja. Schon, okay. Gut, also, wie war das nochmal? Ja, ich habe hier einen Large. So. Ah, mein Prompt ist ein bisschen lang, aber das sollte jetzt nicht stören. Ich habe hier auch sicher irgendein Demo-Verzeichnis. Nee, habe ich nicht. Doch. Ah, ich sehe nicht alles vom Bildschirm. Okay. So, das ist natürlich jetzt doof. Was habe ich hier? Okay, aber ich habe QMV. Inf Editor. Sonst poppt mein Emacs hoch. Aber damit ihr auch seht, dass das im gleichen Fenster passiert, will ich den Zeil als Editor. So, QMV, bar, Datei, FNORD. Ich hoffe, das klappt jetzt. So, jetzt seht ihr hier, ich habe da temporäre Datei zum Editieren. Und jetzt kann ich, wenn ich mich recht entsinne, hier hinten ein paar Fitzel draus machen. Bares. Bares, ja, okay. Na, hier FUBAR draus. So. Jetzt mache ich das beenden. So, und jetzt hat er mir gesagt, okay, er hat das umbenannt. Plan is valid heißt, ich habe verstanden, was du machen willst. Auf der UBOCON habe ich einen Vortrag gehalten und ich habe es prompt geschafft, mir ein Beispiel zu generieren. So während dem Vortrag, Idee habe ich, benenne es das so und so um. Und mein Plan is not valid. Okay. Und dann Bug-Report geschrieben, noch auf der UBOCON. Und der Debian-Männchen meinte, ja, er kann das nachvollziehen. Das funktioniert irgendwie nicht so richtig. Also irgendwie, wenn man eine Datei hat und ein leeres Verzeichnis daneben und beide umbenennen will, dann geht es irgendwie schief. Aber im Großen und Ganzen tut's. Und VIDIR, das ist im Prinzip, also was wir auch auf den Folien hatten, Moment, Folien. So, das VIDIR hier funktioniert genauso, nur mit dem Unterschied, dass man halt gleich ein ganzes Verzeichnis zum Editieren bekommt und nicht einzelne Dateien rauspicken kann. Das probieren wir jetzt auch nochmal. Das ist aus dem Paket More Utils in Debian und Ubuntu. Hier ist es so, dass er halt vorne irgendwelche Nummern hat. Das Schöne hier dran finde ich, es ist klarer, welche Dateien ich zu editieren habe, also welche Spalte ich zu editieren habe, nämlich die hintere. Und jetzt kann ich hier zum Beispiel wieder Bares draus machen. Nehmen wir gerade mal die zum Beispiel auf. Hier machen wir Datei 3 draus. Fuba, Fasel noch hinten dran. Und das Verzeichnis, nehmen wir auch mal 2 hinten dran. Speichern, raus. So, der sagt mir jetzt Unix-like nicht, was passiert ist, aber er hat es umbenannt. Also, Bares ist draus geworden, Datei 3, Fubar, Fasel und Verzeichnis 2, wie es editiert worden ist. Aber eben, der editiert gleich das ganze Verzeichnis. Aber einfach sehr praktisch, wenn man irgendwie, ja, man hat eine Ansicht ähnlich wie irgendwie so ein GUI-Tool. Man kann statt auf den Namen draufklicken und warten, bis er bis er gehighlightet wird und dann mal editieren kann, hat man halt einfach einen Editor, sucht die richtige Stelle, editiert den Dateinamen und beendet den Editor wieder. Damit hat man recht schnell viele Dateien, die man unterschiedlich umbenennen will, editiert bekommen. So, ja, doch, da müssen wir. Dann gibt es noch IMV und ICP. Die funktionieren ähnlich wie das QMV, also sind im gleichen Paket, im Rename-Utils. Nur mit dem Unterschied A, sie können immer bloß eine Datei umbenennen, das ist ein bisschen nervig, deswegen braucht man da die Vorschleife drumherum, wenn man haben will. Und zwar, sie fragen bei jeder Datei auf der Kommandozeile, wie willst du sie denn umbenennen? Spielen wir gerade mal aus, also IMV, Stern, Export, machen wir es so, dann brauche ich es nicht mehr tippen. Editor gleich Zeil. So. IMV. Ja, da unten sind wir. Also jetzt. Too many R. Immer nur eine, genau. Ich hatte es doch gerade eben noch im Vortrag erzählt. So. Und jetzt habe ich hier einen Prompt und jetzt kann ich hier editieren. Jetzt mache ich mal aus dem Bar noch irgendwie ein Bla. So. Wenn ich jetzt Enter drücke, LS mache, ist das umbenannt. Also so nach dem Motto, wenn man irgendwie ein Skript hat, was Dateien umbenennen soll und den Benutzer aber vorher noch fragen, ob das okay ist oder so, oder dass es selber editieren kann, für sowas kann man das benutzen. Dadurch, dass es halt nur auf einer Datei funktioniert, ich brauche es relativ selten. Lieber dann die anderen, die irgendwie im Editor mir ein Verzeichnis oder so aufmachen. So, da waren wir noch. Dann früher auch sehr wichtig, DURL-Name. Wer WGET schon öfters auf der Kommandozeile benutzt hat und Dateien, die Leerzeichen im Dateinamen hatten, runtergeladen hat, hat vielleicht gemerkt, es macht es jetzt nicht mehr, aber früher hat WGET dann immer an der Stelle, wo ein Leerzeichen im Dateinamen war, %20 in Dateinamen geschrieben. Und das DURL-Name hat genau das rückgängig gemacht, hat halt alle Vorkommen von Prozent und irgendeine hexadezimale Nummer ersetzt durch das passende ASCII-Zeichen. Seit WGET das von selber macht beim Runterladen, ist das nicht mehr so das Problem. Aber man weiß nicht, ob es noch andere Download-Tools gibt oder vielleicht was selbstgeschriebenes, wo man sowas brauchen kann. Auch noch sehr nett und hilfreich, ConfMV. Das ist ein Tool, das Zeichensätze in Dateinamen konvertiert. Also wenn man irgendeine Datei hat mit Umlauten drin und das sind Isolettin-Umlaute, aber man will es auf das neue System kopieren, und das hat aber irgendwo überall UTF-8 drin, dann kann man damit Dateien auch in großen Stil umbenennen, die Umlaute in Dateinamen konvertieren von einem Zeichensatz in anderen. Typisches Beispiel da wieder, man hat irgendwie eine MP3 oder OGG-Sammlung und die ganzen deutschen Lieder, da haben viele irgendwelche Umlaute drin im Titel. Und wenn man den Titel im Dateinamen hat, UTF-8-System, neueres, und die MP3 sind aber alt, dann kann man es hiermit sauber umbenennen. So, und da gibt es noch ein Tool, wo in wenigen Fällen auch noch sinnvoll sein kann, und zwar mRename, irgendwie auch so ein MassRename. Dem gibt man als ersten Parameter einen gequoteten String mit Wildcards, dann sucht er sich selber die Dateien und dann gibt man ihm noch einen Präfix. Und was es dann macht, ist, es tut an jeden Dateinamen vorne diesen Präfix dranhängen, dann eine Nummer hochzählen und dann den Originaldateinamen dran. Also aus A und B.jpg wird dann Präfix 1a JPEG und Präfix 2b JPEG. Das sieht auf den ersten Blick ganz nützlich aus, wenn man zum Beispiel Urlaubsfotos irgendwie mit, ja, das ist jetzt mein Urlaub in Berlin gewesen und die will ich durchnummerieren. Das einzig Unschöne ist, oder ich habe es bisher noch nicht rausgefunden, wie man ihm beibringen kann, in welcher Reihenfolge er die Dateien sortieren soll. Aber durchaus, also es gibt viele Möglichkeiten, in größerem Stile Dateien auf Unix auf der Kommandozeile umzubenennen. Am intuitivsten finde ich nach wie vor noch das, was hier ganz oben steht, das MMV. Und wer mit Perl-regulären Ausdrücken zurechtkommt, ist sicher auch mit dem P-Rename sehr gut bedient. Für die anderen gibt es durchaus auch ihre Einsatzzwecke, aber also, wenn man sich jetzt nicht allzu viel merken will, MMV Multiple Move macht das, was man eigentlich denkt, dass es machen sollte, wenn man sich sowas wie hier oben vorgestellt hat, mit zwei Wildcards auf der Kommandozeile. Muss man sich halt bloß merken, dass man im zweiten Ausdruck halt Doppelkreuz und eine Nummer nehmen soll, muss, damit er weiß, wenn mehrere Wildcards vorkommen, welches wohin. Ja, vielleicht einfach mal, wenn ihr Fragen habt, einfach losquatschen oder zumindest kurz melden oder laut geben. Sonst würde ich einfach zum nächsten weitergehen. So viel zum Thema Massenumbenennung. Und ja, DU, DF und Tail kennen die meisten wahrscheinlich schon. DF hat einfach eine ganze Ladung netter Optionen. Minus H gibt menschenlesbare Größenangaben aus. Das zeigen wir auch gerade mal. So, also, DF. DF sieht so aus. Ich bin faul, ich tippe nicht gern viel, ich nehme jetzt hier erstmal eine Bash, weil die Z-Shell von bei mir ist so verkonfiguriert, dass ich viele Sachen mache, die nicht Standard sind. So sieht das richtig aus, wenn ich es. Ja. So sieht ein DF aus. Wir haben hier 1 Kilobyte Blocks. Also hochrechnen, Moment, das sind jetzt 3, 7. Aha, das ist jetzt ein Gigabyte oder so. Und das hier oben sind 3,8 Gigabyte und da muss man immer rechnen. Deswegen gibt es unter anderem halt das DF-H. H wie Human Readable, also menschenlesbare Werte. Und siehe da, ja, das sind 3,7 Gigabyte und das sind 1009 Megabyte und das ist relativ gut lesbar für den Menschen. Für Rechner ist das da oben normalerweise ein bisschen besser lesbar und es braucht auch nicht so viel Platz. So, das ist vermutlich manchen schon bekannt. Ist jedenfalls eine der bekannteren Optionen aus der Liste. Minus L, das brauche ich oft, wenn ich auf irgendwie einen Terminal-Server einlogge als Admin, schauen will, wie viel auf der Platte noch frei ist oder auf den Platten. Aber da kiloweise, ja, Home so und so von User so und so gemountet vom NFS-Server, habe ich ja eigentlich Netz. Sonst kann ich das nämlich mal in Real Life zeigen, was da der Unterschied ist. Nee, ich habe hier kein Netz. Kurz gucken. Kriege ich hier Netz? Nee, okay, schade. Ja, also der Unterschied hier auf dem Laptop lässt sich schlecht vorzeigen, wenn ich kein Netz habe. Aber man hat eben mit minus L würde er dann alle Netzwerkfilesysteme ausblenden. Und eben auf einem Terminal-Server, wo irgendwie 40 User eingeloggt sind, für jeden User ist noch das Home per NFS gemountet, da rauscht das einfach nur so vorbei, das DF. Und mit minus L kriege ich wirklich bloß die lokalen Platten im System. Hm? Ja, dann, das ist noch ein ganz anderes Problem. Das ist meistens recht eklig, wenn der NFS-Server nicht, sich nicht meldet. Oder haben wir hier irgendwo ein Netzwerkkabel? Nee. Na gut. Oh, ohne. Geht auch so. Die nächsten beiden Optionen habe ich auch erst vor kurzem selber gelernt, finde ich aber trotzdem sehr nützlich. Und zwar DF zeigt hier nie an, eben, was ist das eigentlich für ein Filesystem, was da gemountet ist. Dann muss ich immer noch das Mount eingeben, was recht unlesbar ist, finde ich. Also, wo ist das Filesystem? Ah, hier so zwischendrin. So, und df-t zeigt mir das wunderschön an. Ah ja, da habe ich eine X3-Partition und der Rest ist tmpfs. Sehr praktisch. Einfach eine Spalte mehr hier dabei. Sehr praktisch das. Und dann hatte ich noch minus p. Das macht genau das, was ich mir oben bemängelt habe. Nämlich es zeigt das alles so in, oder auch nicht. Na? Jetzt bin ich verwirrt. Sollte das doch eigentlich im... Bitte? Genau das ist der Hintergrund. Das, auf Maschinen, wo per NFS Sachen gemountet haben, also Hostname, Doppelpunkt, Pfad auf dem Hostname, das wird dann elends lang und dann bricht DF standardmäßig um. Das heißt, er macht in der ersten Zeile nur den Gerätenamen sozusagen und dann bricht er um, macht Leerzeichen bis zu der Spalte und gibt dann den Rest aus und das DF-P tut das alles auf jeden Fall in eine Zeile, egal wie lang es nachher ist. Und das macht es einfach wesentlich besser skriptbar. Man weiß, das ist alles in einer Zeile, ich muss nicht darauf achten, ob irgendeins umgebrochen ist oder so. Und was wir dann im Vortrag hier noch drin haben, dann gibt es hier noch dieses nette Kolam, also im englischen Wort für Spalte, minus T, das T steht für Tabelle. Und das macht zum Beispiel, ich habe es vorhin am Mount gezeigt, das Mount ohne was davor. So, das ist relativ unleserlich, weil irgendwie nicht in Spalten orientiert. Und das Kolumn minus T macht da eine schöne Tabelle draus. Die noch schöner wäre, wenn die Schriftart kleiner wäre. Moment, ich probiere das jetzt gerade nochmal. So, jetzt sieht man, dass also der Unterschied nochmal hier unleserlich und hier sehr gut leserlich, finde ich. Also Kolumn minus T habe ich auch erst selber neulich entdeckt, aber total genial. Saupraktisch und viel besser lesbar. Und ja? Ja, klar, das auf jeden Fall. Also du kannst jederzeit sagen, irgendwie, wenn ich jetzt nur das Filesystem haben will, auf dem aktuellen System, kann ich einfach df auf dem aktuellen Verzeichnis, Punkt, und dann sagt er, okay, das ist Root-File-System, das ist recht voll, weil kleine Platte hier drin und so. Aber wie gesagt, also ich habe den Einsatz einfach immer File-Server mit vielen Platten drin, aber noch viel mehr Sachen, also nicht, eventuell gemountet, remote, also zum Beispiel irgendein, ja, wir nennen es Durchlauferhitzer, der von vielen Backends die Platten zusammentut und nach draußen exportiert als Samba-Server oder so. Da kommt einfach so eine Latte und ich will einfach alle Lokale haben und da geht das minus L einfach sehr praktisch. Da war auch noch hier unten irgendwo eine Frage. Ich glaube, das ist in Core Utils, aber es ist relativ sicher auf jeden. Es geht nicht. DF User bin DF oder which DF? Wo ist der? Ups, vertippt. Ah, bin DF. Okay. Core Utils ist garantiert installiert. Wenn das nicht installiert ist, dann ist was schräg. Bitte? Ja, mache ich. Das ist immer bloß so ein bisschen.
Das Kolumn ist auch bei dem DF drin.
Bitte?
Das Kolumn ist bei dem DF drin.
Das Kolumn ist im Paket BSD Main Utils, das auf den meisten auch installiert ist. Es ist Priority Important bei Debian zumindest. So, Huge mache ich nicht, weil das ist dann zu groß. Dann wird es so. Wieder besser? Gut. So. Ja. Schaltet er immer weiter. Okay. DF eben. Disk-free heißt das. Zeigt nicht nur an, wo es frei ist, es zeigt halt auch, wie viel belegt ist und so, aber Disk-free ist die Idee hinter den zwei Buchstaben. Weniger passend, DU steht für Disk Usage, zeigt aber eigentlich nur den Platzverbrauch in einem bestimmten Verzeichnis, per Default dem aktuellen an. Und vielleicht DU-H gibt es dort auch für Human Readable, ich zeige das jetzt gerade mal. So, DU. Ja, gut, machen wir ein anderes Verzeichnis. DU. So, fupp. Da rauscht jetzt eine ganze Ladung Sachen vorbei. Ihr seht hier vorne ein paar Zahlen. Ich kann das auch sortieren lassen. Sort minus N. Sortiert nach Nummern. Und zwar, ja, jetzt sieht ihr schon, okay, das Unterverzeichnis .git ist das größte. Gut, das ist für das Versionskontrollsystem, aber jetzt ist er sortiert nach Nummern. Jetzt haben wir auch noch hier DU-H, wieder die Human Readable Bytes. Dann sieht man hier vorne, ja, Kilobyte, da hier irgendwo sind nochmal ein paar Megabyte. So, jetzt habe ich bloß ein Problem. Wenn ich das jetzt nach Sort-N pipe, dann sortiert ihr mir brav nach der Zahl. Aber die mit einem Megabyte sind irgendwo ganz weit oben. Da, das mit Megabyte, weil er hört bei der Ziffer auf, bei den Buchstaben auf zu sortieren. Das ist unschön und da gibt es seit Neuem, also in Debian Stable ist das glaube ich noch nicht drin, aber in dem kommenden Debian Stable und in den aktuellen Ubuntu-Versionen soll es das geben. Sort kennt jetzt neuerdings eine Option minus H, die Human-Readable-Angaben, also menschenlesbare Größenangaben, sortieren kann. Und das wollen wir mal aus. Und siehe da, die Megabyte stehen am Ende, obwohl sie kleinere Zahlen haben als die Kilobytes. Sehr praktisch. Habe ich ewig drauf gewartet, aber selber auf die Idee zu kommen, sowas mal vorzuschlagen oder es an der Stelle einzubauen, ich auch nicht. Aber umso mehr freue ich mich, dass es jetzt da ist. Ja, so, das ist DU und DU menschenlesbar. Es gibt noch ein paar andere Tools rund um DU, die das, was man häufig macht mit DU, nämlich schauen, wo zum Geier verbrauche ich so viel Platz. Die machen das viel, viel einfacher. Da zeige ich jetzt auch noch mal ein paar. Und zwar einerseits gibt es ein Programm XDU. Das macht nichts anderes, als die Ausgabe von DU zu verstehen und grafisch darzustellen. Ich mache das jetzt mal hier so. Hupp. Sieht man vorne, aktuelle Verzeichnis 9, er zeigt alles in Kilobyte, dann haben wir 9 Megabyte. Darunter das Verzeichnis .git hat am meisten. Und man sieht hier schön anhand der Größenordnung, was wie viel verbrät. Und da sieht man sehr schnell, okay, die relevanten Verzeichnisse, die Platz verbraten. Und wenn ich jetzt zum Beispiel irgendwie hier irgendwo mal draufklicke, zum Beispiel auf dieses UI-Verzeichnis, na, die Maus hier ist so ein Problem, dann tut er dort hineingehen und zeigt mir das an. Und da sehe ich jetzt auch noch, aha, der Ordner, den man vorhin nicht gesehen hat, heißt Default. Und da ist noch ein ganz kleiner Ordner hier oben irgendwo, der ist aber recht irrelevant. Und wenn ich jetzt mit der rechten Maustaste hier vorne wieder draufklicke, geht es wieder raus. Genau, okay. Nicht zurück, sondern also eins rein mit der linken Maustaste und raus dann auch hier wieder mit der linken. Genau. Und mit der rechten geht er raus, so rum. Das ist optisch und bedienungstechnisch ein bisschen gewöhnungsbedürftig, weil halt, wie man es vielleicht schon ahnt, auch ein recht altes Tool, aber trotzdem nach wie vor unbekannt, habe ich das Gefühl. Deswegen zeige ich es euch hier. Es gibt aber auch noch ein Tool, xDisk Usage, das macht im Großen und Ganzen das Gleiche. Ein Tick schöner, finde ich, aber ja, jetzt sagt er mir noch, was ich hier machen will, aber ich kann, da muss ich explizit angeben, dieses Verzeichnis hier. Man hat gesehen, er wuselt noch ein bisschen und der Zeichensatz ist auch ein bisschen schöner, er zeigt mir auch in Megabyte an und ja, aber man merkt auch, das ist vermutlich ein Fork von dem anderen Programm. Aber er kann selber die Verzeichnisse, also er ruft selber das DU auf, man muss nicht mehr reinpipen. Und auch farblich noch ein bisschen angepasst. aber im Großen und Ganzen die gleiche Funktionalität. Das andere ist noch praktisch, wenn ich irgendwo das DU auf einem anderen Rechner laufen lasse, wo das XDiskUsage oder XDU nicht installiert ist, dann kann ich die Ausgabe von DU durch eine SSH durch auf meinen Rechner holen und dort dann das XDU laufen lassen. Also mache ich oft auf dem File-Server. Wenn irgendwie ein User jammert, na, ich verbrauche doch gar nicht so viel Platz in meinem Home, wieso bin ich in der Quote, dann mache ich SSH auf dem File-Server als Root, lasse dort das DU laufen und die Ausgabe davon tue ich lokal auf meiner Workstation in XDU reinpipen. Also das sehe dann, hier kommt mit Escape raus, das sehe dann irgendwie so aus. Ich kann es jetzt hier nicht aufrufen, aber so, dann mache ich das so und dann kann ich das DU drüben auf dem File-Server laufen lassen, aber die grafische Ausgabe erscheint bei mir lokal. Brauche ich das Tool gar nicht installiert haben auf dem File-Server. So, und dann gibt es noch eine Sache, die ich auch erst so vor ein paar Monaten entdeckt habe, wo ich aber richtig happy mit bin, weil es macht genau das, was man eigentlich braucht und es braucht kein X dazu, NCDU. NC in dem Fall steht nicht für Norton Commander oder sowas, sondern für NCurses, das ist die Textmodus-Bibliothek für so Text-User-Interfaces. Man hat es jetzt nicht gesehen, es ist jetzt sehr schnell gegangen, aber ich habe hier, wieso hat der mir da keine, normalerweise jetzt da noch irgendwelche Balken, ich habe hier schon direkt nach Größe sortiert und kann da auch reingehen. Mit der Maus bewege ich hier diesen Balken und mit Enter kann ich in das Verzeichnis rein, Punkt, Punkt, Verzeichnis geht natürlich wieder hoch. Das kann ich hier einfach auch in die einzelnen Unterverzeichnisse rein und sehe auch, ja, was wie viel verbraucht. Ich mache das jetzt mal gerade noch irgendwie auf meinem Home-Verzeichnis. Das braucht da ein bisschen länger. Vielleicht sieht man es da besser. Ja, jetzt rödelt er erstmal. Boah, boah, boop. Weil er macht natürlich jetzt erstmal selber das DU und sieht, okay, meine Keyrings brauchen am meisten auf der Platte. Danach kommt das Debian-Verzeichnis, wo ich Pakete baue. Kann man mal reinschauen. Ja, und das Paket links 2 braucht am meisten Platz hier auf der Platte. Aber ich finde, das Programm also ist ideal, um sehr schnell rauszufinden, wo wird hier Platz verbraten. Und es ist außerdem noch übersichtlich und einfach zu bedienen. Man braucht nur die Tastatur, keine Maus. Und so, jetzt will ich aber trotzdem noch einmal kurz die Schriftart kleiner machen, weil nämlich, dann nenne ich unreadable. So. Also, jetzt bin ich verwirrt, weil es gab ja auch noch, ich habe ja auch noch eine Variante gesehen mit schönem großen Balken zwischendrin. Wieso habe ich die jetzt nicht mehr? Das verwirrt mich jetzt. Mal kurz Mainpage gucken. Wahrscheinlich in den Optionen Quiet Mode, Print, Only Count, Boop, Exclude. Bitte? Innen drin mit G. Oder? Ah, genau. Und wenn ich das jetzt nochmal mache, hat er sich das gemerkt? Nee, hat er sich nicht gemerkt. Aber irgendwo hatte ich das per Default, danke. Und jetzt sieht man halt hier auch schön, man hat vorne zwar die Zahlen, aber die Zahlen, da Verhältnisse rauszulesen, da sieht man also, die 4 Verzeichnisse machen schon einen großen Batzen aus und der Rest hier unten ist nicht mehr viel im Vergleich dazu. Da hat man einfach schön die Relation, auch wie heftig ist so die Größe von einem Verzeichnis. Also wenn man da sieht, ein dicker, fetter Balken und der Rest ist alles so klein, weiß man, den Rest kann man ignorieren. Bitte? Cool. Danke. Ich sage immer, es gibt keinen Vortrag von mir, wo nicht auch ich was dazulerne. So, und jetzt gibt es beides und jetzt ist es wieder weg. Okay, cool. Das Tool gefällt mir immer mehr. Jetzt brauche ich bloß noch die Option rausfinden, damit ich das per Default habe. Ja, aber jo, sehr praktisch. Und da habe ich auch keinerlei Skrupel, das auf dem File-Server zu installieren, weil das zieht keine X-Lips oder so Zeugs hinterher. Und funktioniert da wunderbar. Und frag mich trotzdem, warum das bei mir auf der Arbeit per Default mit Balken war. Vielleicht eine neuere Version, die das per Default abgeschaltet hat. Ja, NCDU war das. Hat nichts mit der CDU zu tun, hoffentlich.
Stimmt ja. Nicht CDU.
Genau. Ja. Gut, ich sehe schon, sie gehen sehr langsam durch. Tail. Tail, kennt ihr vielleicht, zeigt, gibt den Rest von der Datei aus. Tail-f folgt einer Datei, also zeigt immer dann an, wenn was Neues dazukommt. Er schaut einmal pro Sekunde nach. Und wenn in die Datei permanent Zeugs reinkommt, dann macht das immer sekundenweise so ruck, ruck. Und deswegen gibt es, also ja, minus groß f ist noch interessant, wenn die Datei umbenannt wird, dann folgt er den neuen Datei gleichen Namens zum Beispiel. Oder folgt oder wartet einfach drauf, bis die Datei wieder da ist, wenn sie verschwunden ist. Ist bei Log-Rotationen sehr hilfreich. InnoTail ist eine neue Implementation gewesen von Tail, das vom Linux-Kernel die iNotify-Schnittstelle benutzt. Das heißt, das Programm sagt dem Kernel, hallo, wenn sich die Datei ändert, sag's mir. Und der Kernel sagt dann dem Programm, ja du, jetzt habe ich was reingeschrieben. Und das weiß dann sofort, aha, jetzt muss ich was ausgeben. Und muss nicht, wartet nicht die Sekunde, bis es das nächste Mal nachschaut. Das ist dann viel flüssiger, wenn das so an einem vorbeirauscht. Seit CoreUtils, ich weiß nicht wie viel, vor ein paar Monaten oder so, ist das auch bei Tail mit implementiert. Wenn iNotify-Schnittstelle im Kernel da ist, macht das Tail selber auch. Insofern ist ein InnoTail mittlerweile etwas obsolet geworden. Aber auf Debian Stable zum Beispiel ist das nach wie vor noch die bessere Variante an der Stelle. Sins merkt sich, bis wohin es eine Datei schon ausgegeben hat. Das können wir auch gerade noch kurz ausprobieren. Vorträge, Demo. So, was haben wir denn hier an Dateien? Datei 3 hat ein paar, paar Bytes. So, da steht ja irgendwo mal was reingepiped. So, und wenn ich jetzt sage, nochmal Sins, gibt er mir nichts aus, weil er hat ja schon alles ausgegeben. Jetzt tue ich noch was reinschreiben. Blafasel in Datei 3. So, und Sins hatte sich gemerkt, bis wohin es mir die Datei ausgegeben hat. Und gibt mir jetzt einfach noch die neu dazugekommene Datei, String aus, die Zeichenkette. Und nochmal, dann kommt schon wieder nichts, weil ist ja nichts Neues reingekommen. Ist sehr praktisch, wenn man ein Log-File hat und genau wissen will, was seit dem letzten Aufruf von irgendwie Reload oder sowas, von Daemon Reload, ob da irgendwelche Probleme waren beim Reload. Und Sins. Also das ist der typische Aufruf. Erstmal alles umleiten nach def0, was vorher war, interessiert mich nicht. Dann 3 Sekunden warten und dann nochmal ausgeben, was in den 3 Sekunden kam oder so. Dann gibt es noch ein Tool namens Butthead. Das macht so in gewisser Weise das Gegenteil von Tail. Es zeigt nämlich alles bis auf die ersten N-Stellen an. Und bei Tail ist ja der Default, zeigt mir die letzten N-Stellen, Zeilen an. Auch das ist was Tail mittlerweile selber kann. Wenn man bei minus n einfach noch ein Plus davor setzt, zählt es von vorne her. Und dann gibt es noch Multitail. Das kann einfach mehrere Dateien gleichzeitig anzeigen. Da hat man so wie ein Screen so kleine Fensterchen. Ich rufe es mal ganz kurz auf, auch wenn ich gerade keine Dateien habe, mit denen ich es wirklich demonstrieren kann. Einfach damit man die Fenster sieht. Datei 3 und dann, was haben wir noch? Bares und Fu. Da hat man 3 so Fensterchen und wenn jetzt was dazukommen würde, würden die einfach in sich weiter scrollen, nicht wie bei Tail, der dann immer abwechselt die Datei, die zuletzt was reingebekommen hat, zeigt er an. Und da kann man auch noch mit Tastendrücken viel mehr machen. Im Großen und Ganzen, wenn man mehrere Dateien gleichzeitig beobachten will, irgendwie Mail-Log und Login-Log oder so gleichzeitig. Ja. So, genau. Hier gehe ich jetzt ganz etwas schneller durch, weil ich glaube, ich brauche viel mehr Zeit für den Vortrag. Ich halte ihn hier zum ersten Mal. Ich muss sehen, ich habe ihn noch nicht geübt bei irgendjemandem. Ich habe niemanden gefunden, der mir, bei dem ich es gestern Abend noch ausprobieren hätte können. P-Konsole ist ein nettes Tool. Ich gucke mal kurz hier, so, ich mache jetzt mal noch ein paar. So, das sind jetzt. Jetzt muss ich selber schauen. Das wird ein bisschen größer. Ah, das war jetzt huge. Das ist nicht. So. Ihr seht hier PTS5, PTS3, das da unten ist. Ach, ich weiß nicht was. Wenn ich jetzt P-Konsole aufrufe. Jetzt bin ich hier im Kommandomodus. Kommandomodus heißt, ich kann ihm sagen, auf welche Terminals ich zugreifen möchte. Das ist jetzt anhand von den Prompts sieht man ungefähr, wo die einzelnen Fenster beginnen. Jetzt kann ich sagen Attach Das da oben ist PTS5. Oder hier, dev PTS5. Kommt hier oben P-Konsole attached. Und dann mache ich das gleich nochmal attach dev PTS3. So, und jetzt kann ich mit Ctrl-D war es. Genau, in den eigentlichen Modus zum Kontrollieren der Dateien, der Terminals. Und wenn ich jetzt irgendwas tippe, seht ihr, ich tippe unten, hier unten, also hier unten. Und dann gehen wir einfach mal CD, Vorträge, Demo. Und unten seht ihr auch so ein bisschen, was ich getippt habe an Tasten. Also wo ich Tab-Taste gedrückt habe und so. Und oder Ctrl-U. Und oben, die beiden sind sozusagen so Sklaventerminals. Die machen alles das, was ich unten tippe. Das ist vor allem praktisch, wenn man, es gibt bei P-Konsole mit dabei ein Beispielskript, wie man ihm einfach als Parameter nur noch Rechnernamen übergibt und macht dann automatisch SSH auf all die Rechner, macht auch automatisch Terminals dafür auf. Aber P-Konsole kann man halt auch, wie ich es jetzt hier gezeigt habe, manuell verwenden. Und wenn ich jetzt hier Ctrl-D drücke, gehen die beiden Terminals oben auch wieder zu. Upp. Jetzt sind die anderen gekommen. U groß. Und nochmal raus. Und dann bin ich wieder im Kommandomodus. Er hat auch gesagt, ja, die anderen Terminals sind verschwunden. Kann ich jetzt, habe ich keine I.O. mehr. Und P-Konsole beendet. Wie gesagt, man kann das wunderschön skripten, das P-Konsole, deswegen auch für administrative Arbeiten geeignet. Tools, die das auch können, sind Parallel-SSH und, also sagen wir so, das ist jetzt sehr interaktiv gewesen. Ich mache mal unten mit den Interaktiven weiter. Es gibt die C-SSH, die Cluster-SSH und die M-SSH, Multi-User-SSH. Das machen wir auch mal kurz nochmal. M-SSH, ich mache zweimal Localhost. So, ich habe doch zweimal gesagt. Okay, ich habe nicht zweimal gesagt. Okay, gut. So, jetzt habe ich hier so ein bisschen GTK und da zweimal Terminals. Ich kann leider die Größe irgendwie nicht groß verändern, aber das ist ein Fenster, wo halt mehrere Terminals drin sind, wo ich, wenn ich hier jetzt irgendwie tippe, ls, passiert das in den beiden Fenstern unten, aber tippen tue ich hier oben, wo der Cursor blinkt. Und Cluster SSH macht das genauso, CSSH, nur mit dem Unterschied, dass es lauter X-Terms aufmacht. Also wenn man einen Window-Manager hat, der das automatisch anrichtet, so Awesome oder FVVM oder so, dann funktioniert das wunderbar. Ja, mal schauen. Irgendwo ist doch der Herr, der mir die Zeit sagen sollte. Ich habe das Gefühl, ich bin langsam... Ja, ganz kurz noch, es gibt eine ganze Menge Tools, die das Ganze auch machen, nicht interaktiv. Dazu gehört unter anderem Parallel-SSH, das Paket heißt PSSH. Das Schöne ist dort, es zeigt einem sogar noch in Farbe an, ob irgendwas erfolgreich war oder nicht. Also ich habe hier mal ein Beispiel gemacht, habe gefragt, auf welchen Rechnern ist InnoTail installiert und auf das Success käme dann in grün und das Failure in rot, sehr schön farblich. Und er sagt mir halt, hier ist noch Exit Code 1 passiert und hier drüben hat es einfach funktioniert. Das ist sehr praktisch, wenn man irgendwo unbeaufsichtigt, in Anführungszeichen, Updates einspielen will und wissen, wo geht es schief. Bei MU-SSH, Multi-Host-SSH und DSH, Dancers Shell und Distributed Shell, Sie können sich selber nicht einigen, wie Sie es nennen wollen. Bisschen unterschiedliche Syntax. Einmal muss man es auf Standard-In reingeben, was man aufrufen will, einmal hinten als Parameter. Der sagt einem dann halt vorne Hostname und was der Output war. Ist auch noch ganz praktisch. Da sieht man jetzt halt Snitch und Kiva, das sind irgendwelche Debian-Lenny-Kisten und das hier ist ein Debian-GNU-KFreeBSD. Dish ist auch nochmal irgendwie sowas, Distributed Shell. Ich kann mir den Unterschied zwischen DSH und Dish im Namen nicht so richtig merken. Funktioniert ähnlich. Er sagt halt immer noch, ja, er ruft jetzt auf den und den Befehl auf, aber macht auch das Gleiche. Noch ganz nett ist Cluster Shell. Das ist ganz neu, das Paket in Debian Unstable. Dem kann man, wenn man irgendwie wirklich einen großen Cluster hat, wo die Hostnamen Nummern haben, so Nummernbereiche angeben. Also ich habe jetzt auf Kiva 1 bis 6 uname-a aufgerufen und da hat überall funktioniert, bis auf Kiva 3. Er hat gemeint, da bin ich nicht reingekommen. Liegt daran, dass ich auf Kiva 3 nur keinen persönlichen User-Account habe und auf allen anderen schon in dem Fall. Da sieht man auch, da läuft irgendwo noch ein Debian Edge-Kernel, sollte ich mal updaten. Und ja, ich finde, das ist, also gerade wenn man wirklich große Mengen hat, mit Nummern im Hostnamen sehr praktisch. Weitere Tools der Sorte Taktuk und PExec. Bei Taktuk habe ich nicht so richtig anhand der Doku verstanden, wie es funktioniert. Kann aber ganz viel. Und PExec ist sehr ähnlich zum P-Konsole in gewisser Hinsicht, weil es kann das Zeug auch lokal, nicht nur per SSH machen. Gut, dann mache jetzt einfach nochmal weiter. Wenn ihr jetzt eine Mittagspause machen wollt, ist nicht schlimm. Du sagst einfach, wenn es zu viel wird. Slay, Schlachten im Englischen, dem gibt man ein paar User an und welches Signal er schicken soll, dann schickt er an alle Prozesse von dem User das Signal. Normalerweise heißt das dann, dass die Prozesse danach weg sind. Ist sehr praktisch, wenn man irgendwie, wenn irgendeine X-Session von einem User noch so halblebig da ist, der schon längst ausgelockt ist, und man jetzt noch all die Prozesse, die von ihm übrig sind, killen will. Brauche ich auf unserem Terminal-Server regelmäßig. Pkill ist so vor allem alle Programme der gleichen Sorte, so alle Firefoxe oder alle Automount-Demons zu killen. Man kann ihm aber auch noch sagen, Einschränkung nur von den Usern so und so. Und Kill All in Analog, auch auf Programme ausgerichtet. Dem kann man aber maximal einen User angeben. Und also Pkill kann beides, aber ich verwende trotzdem, weil es irgendwie weniger Tipparbeit ist, meistens das Slay und das Kill All. Also Kill All, Programmname und alle Programme mit Programmname sind weg. Und bei Slay einfach Slay, Username, Username, Username und die drei User sind weg. Also nicht die Konten, aber die Prozesse von dem User. Passwörter generieren. Gibt es auch viele Tools, jedes macht es ein bisschen anders. Am liebsten ist mir MakePassWD, es macht genau das, was man will, es generiert einem ein Passwort. Default, einfach make Passwd und man hat ein Passwort, ein zufälliges. Man kann ihm auch noch sagen, Länge, wie viele. Dann gibt es noch den Automatic Password Generator, der gibt einem gleich eine ganze Ladung aus und schaut auch noch drauf, dass die irgendwie einigermaßen merkbar oder zumindest wortartig sind, wenn auch nicht wörterbuchkonform. Er will aber auch noch, dass man von Hand irgendwas eingibt, so als Zufallsinput. Dann gibt es noch den GPW, Generate Password heißt das, der tut einem gleich 10 Stück oder so ausgeben, auch einigermaßen lesbar, aber per Default zum Beispiel nur mit Buchstaben, sind keine Zahlen drin, nicht so ganz die gute Überlegung. Und PWGen ist irgendwie so total krass, das gibt einem gleich irgendwie 100 Passwörter auf einmal, wer es braucht. Wie gesagt, MakePassWD tut es in den meisten Fällen und ist vor allem vom Namen her extrem leicht zu merken. Farbe für die Kommandozeile, das führe ich jetzt aber noch vor. Es gibt eine ganze Menge Tools, das meiste auf Kommandozeile ist wie gesagt schwarz-weiß. Und zum Beispiel Diffs, wenn man da Diff einstellt, größer als, kleiner als oder Plus und Minus vorne dran, das Color-Diff macht die hinzugefügten Sachen blau und die weggenommenen Sachen rot. Das ist sehr leicht zu erkennen, ob da viel weg oder viel hinzukam. Einfach mal irgendwie mal ein Beispiel. Irgendwo, sicher irgendwo in meinem Debian-Verzeichnis, irgend so ein diff.gz oder sowas. Wo haben wir denn? Tuping. So, eins. Und, das ist ein Format 3. Ja, ich nehme das HNB. Das ist definitiv minus 8 diff.gz. So. So sieht das jetzt normal aus. Seht hier lauter Plus. Und wenn ich das jetzt noch, ich kann das zum Beispiel jetzt durch ColorDiff durchpipen, ihr merkt, das ist ein so, und jetzt kommt das viel blau, kam viel hinzu. Wenn man jetzt ein bisschen hochscrollt, also die Zeilen heißen halt, sagen welche Dateinamen. Kam vor allem Zeugs dazu. Alles blau. Und ich brauche gar nicht groß mitlesen, ich sehe am Blau schon, es kam Zeugs dazu. Es ist egal, wie schnell ich jetzt hier hochscroll. Hallo, irgendwo ein bisschen rot. Okay, fast nichts. Was ich auch noch machen kann, ich kann pipe less. Less tut per Default keine Farben anzeigen, aber mit minus R für Input, so wie er reinkommt, raw, dann vielleicht finde ich jetzt noch irgendwie ein bisschen rot. Nicht wirklich. Okay, da kam nur Zeugs dazu. Aber anhand der Farbe habe ich das jetzt gleich gesehen. Nichts rausgeschmissen, nur Zeugs reingetan. Wir machen das jetzt gerade einmal auf hier mit ein paar ls-l. So, Unterschied zwischen Bares. Ich meine, die sind komplett unterschiedliche Dateien, aber ich mache einfach mal 3. Dass ihr auch ein bisschen rot seht. Ihr seht hier, ja, Fu kam raus und dafür ist das hier reingekommen. Ich kann auch noch mit minus u. Dann kommt der Unified Diff mit halt den Minusen und den Plussen. Macht hier wenig Sinn, aber trotzdem, ja. So viel zum Color Diff. So, wie gesagt, kann man auch pipen oder in der Datei anzeigen lassen, muss halt dann auf Standard In reinpipen. Color Make und Color GCC tun einfach Fehlermeldungen von Make und von GCC, also GCC aufrufen und einfach alle Fehlermeldungen, die kommen, farbig machen. Ich habe da kurz mal was vorbereitet, heißt es ja so schön immer bei den Kochsendungen. Color Make. Das war nicht in dem Verzeichnis. Use Full Tools, da habe ich das gemacht. Color Make. So, up. Er sagt jetzt hier, aha, er tut jetzt irgendwas kompilieren. Das macht in der Farbe. Und dann sagt er hier eine Fehlermeldung, ja, ich habe da irgendwie einen Syntaxfehler drin und der ist gelb. Gelb und fett. Oder ich kann halt auch sagen, einfach nur Make. Und zwar CC gleich Color, GCC und dann Make. Und dann kommt, das ist jetzt zumindest hier ein bisschen hübscher, einfach der Fehler dick, fett, rot, der Rest bleibt weiß. Das Unschöne ist, ich kann die beiden zum Beispiel nicht kombinieren. Wenn ich jetzt im Sack, wenn ich das hier mache, also Color Make aufrufe und sage innen drin, du sollst es mit Color GCC kompilieren, passiert gar nichts. Weil das Color Make merkt, da kommen irgendwie Farben schon auf dem Standard Input rein, ich mache mal lieber nichts und gebe nur den Rest aus. Also ich habe da lange gesucht, bis ich herausgefunden habe, warum das nicht zusammen funktioniert. Color Make, du warst schon kurz davor, Bug Report zu schreiben. Das macht ja gar nichts farbig, aber das ist einfach zweimal farbig, gibt wieder schwarz-weiß oder so ähnlich. Ja. Grep minus minus Color ist einfach saupraktisch. Es zeigt einfach die Matches in der Datei in Farbe. Also wir haben jetzt hier cat, machen wir cat bla.c, simple Datei mit halt ein paar Syntaxfehlern drin. Und wenn ich jetzt grep foo minus minus color foo in bla.c, dann ist genau das foo hier schön rot hervorgehoben. Einfach, wenn man es von Hand macht, sieht man wunderschön. Bisschen nach I. Ja. Das sieht jetzt schon so fast ein bisschen nach moderner Kunst aus, irgendwie so. Weiß ich, oder irgendein Firmenlogo, wo ein Buchstabe hervorgehoben ist. Ja. Doch, geht. Okay. So. Dann gibt es eine ganze Menge Log-Colorizer, wo einfach aktuelles Log, also CC, ZE, keine Ahnung, was der Name bedeutet. Minus A braucht man, damit er nicht Cursors verwendet und wenn man rausgeht, alles wieder weg ist vom Bildschirm, sondern es stehen bleibt. Colortail kann das auch, L-Watch und ich habe am liebsten Loco verwendet, aber das ist Asbach uralt und keiner will es mehr maintainen, es ist rausgeflogen bei Debian. Ich zeige mal kurz das CCZE, weil das sonst erfahrungsgemäß bei mir einfach am besten läuft. Also Logread minus Logread ist einfach jetzt Log-Output, ja, schwarz-weiß. Und wenn ich jetzt hier CCZE minus A, dann kommt er in Farbe. Und ihr seht vorne schon, also der Hostname ist immer in einer Farbe, der Typ von Meldung und das Level in einer anderen, dann welches Programm hier wieder in einer anderen, die Uhrzeit in einer anderen und immer mal wieder kommt was Buntes oder Rotes zwischendrin, das sind dann meistens irgendwie Fehlermeldungen oder weniger schöne Sachen oder so. Es ist langsamer, ihr habt vorhin gesehen, das ist durchgerauscht und jetzt braucht es halt, aber ja, ich mache das nicht. Da, irgendwo, SSH exited with error status, bla Fasel. Und Error, ihr seht, Error ist schlimm, ist rot hervorgehoben. Ja. Er hat eine Ladung Keywords definiert, die er vor, also irgendwie Warning und Error und Disconnect und Login failed, possible root login from oder so Zeugs. Kann man aber auch alles irgendwie noch konfigurieren. Die anderen machen es halt zum Teil ein bisschen andersfarbig. Aber gut, und noch ganz wichtig, zwei Programme, die auch, also wenn ich, ob ihr Karl kennt von der Kommandozeile her. Karl gibt uns so einen schönen, netten kleinen Kalender aus. Den gibt es auch in Farbe, der heißt dann C-Karl für ColorKarl. Ich finde den einfach hübscher. Das geht dann auch noch irgendwie, wenn ich ein ganzes Jahr angeben will, dann macht er mir den ganzen Jahreskalender in bunt. Gut, das kann, glaube ich, das Original-Karl auch. Aber ja, ist einfach schöner. Und ihr kennt es wahrscheinlich auch alle, top. Ja. Man sieht halt, was so passiert und man kann aber sonst nichts machen. Wenn ich mit den Cursor-Tasten was mache, dann sagt er, nee, kennt er nicht das Kommando. Top auf Drogen gibt es auch, das heißt dann H-Top. Ich weiß nicht mehr, wofür das H steht, aber es ist schön bunt. Ich kann hier scrollen. Ich habe auch ein paar Einstellungen schon vorgenommen, das ist nicht Default-Einstellungen, aber im Großen und Ganzen sieht es so aus. Und ich kann vor allem auch sagen, hier unten so ein bisschen wie bei Norton Commander oder Midnight Commander, ich kann auch einzelne Prozesse killen, wenn ich wollte, wenn ich jetzt F9 drücke, dann kommt hier links eine Liste, kann ich das Signal, mit dem ich es killen will, auswählen, das machen wir jetzt mal lieber nicht, Esc für Cancel, ich kann nach anderen Sachen sortieren, ich habe einen Baum hier drin, dann sieht man hier, ich kann scrollen da drin, links und rechts scrollen und ich kann zum Beispiel auch das war Setup, das wollte ich nicht, nach F6 ist glaube ich, sortieren, kann ich sagen, ich will nach dieser Spalte, was hat denn hier schon am meisten CPU-Zeit verbraten? Naja, also, es ist die Spalte, was läuft und wenn ich so Disk-Waiting-Sachen habe, die kommen dann hier zu oberst, aber 6 Time wollte ich, so.
Aber F2 trotzdem nochmal, Colors Setup?
Ja, F2 hier, ja, Disk Colors.
Und auf der rechten Seite zum Beispiel vorletzte, genau.
Black Knight, dann ist das so ein bisschen grünlicher. Midnight Commander, wer das blau mag, oder Black on White, also nicht so mein Fall. Schwarz-Weiß geht auch, wer bloß die Keyboard-Features haben will. Ihr seht, hier oben hat sich dann auch ein bisschen der Stil von der Leiste geändert, der ist jetzt trotzdem noch lesbar. Und so sind es alles Pipes in Farbe und ja, man sieht die Uptime, man sieht, wie viel RAM verbraten wird, wie viel die CPU ausgelastet ist. Bei Multi-CPU-Maschinen oder mit mehreren Cores sieht, kann man dann auch hier einstellen, dass er für jeden Core einzeln die Auslastung anzeigt. Das ist richtig cool auf Maschinen mit 32 Cores, weil dann ist der Bildschirm voll mit diesen Dingern. Richtig cool ist, wenn man dann auch noch sieht, dass so eine Maschine wirklich gut ausgelastet ist. Dann sind alle Balken auf Rot. Die Maschine hat keinen Swap, sonst wäre hier noch eine dritte Spalte Swap. Ja, also man kann viel schöne Sachen hier mitmachen. Ich benutze nur noch H-Top. Top hat bei mir ausgesagt, brauche ich nicht mehr. Ist aber trotzdem installiert, weil es irgendwo Standard ist. So viel zur Farbe auf der Kommandozeile. Schauen wir mal, was wir jetzt noch durchmachen. Swax will ich euch auf jeden Fall noch zeigen, aber ich habe hier kein Netz, deswegen müsst ihr einfach damit Vorlieb nehmen. Wenn ihr einen Mail-Server habt und testen wollt, ob jetzt E-Mail an Personen so und so zugestellt werden kann, haben wir auch wieder Telnet, Mail-Server auf Port 25, dann hier so das E-Halo. Also im Prinzip ergibt einfach das ein, was du auch von Hand eingeben würdest und weiß aber automatisch schon das Richtige und er kann das auch gleich noch per SSL und so. Und hier sieht man einfach, ja gut, er hat sich verbunden zu Port 25, hat dann bekommen, ja, hallo, ich heiße SymNova.org, bin Debian und bin Postfix und kann eSMTP. Dann sagt meiner, ja, hallo, ich heiße NemoDeChevaux.org, das ELO heißt, ich kann ein bisschen mehr, so Extended ELO ist das. Und dann sagt der Server, ja, und ich nochmal den Namen, ich kann Pipelining, ich akzeptiere Mails bis 10 Megabyte. Ich kann Enhanced Status Codes und ich kann 8-Bit-Zeugs. Und dann sage ich, okay, sagt der, ich habe ihm oben gesagt, ja, Mail an, abe@novan.org. Dann sagt er, ja gut, ich will eine Mail von mir schicken, abe@nemo.org. Und dann sagt er, ja, ist in Ordnung. Dann kommt, sag ich wieder, also beziehungsweise Swax sagt das automatisch für mich, ohne dass ich selber tippen muss, Mail schicken an abe@novan.org. Und dann sagt der andere, ja, mag ich gerade nicht, 450 heißt temporärer Fehler. Und wenn ich jetzt hier ein bisschen kleiner mache, sieht man, hinten kommt graylisted. Das ist eine Anti-Spam-Technik, der sagt, probier es in einer Viertelstunde nochmal, dann nehme ich es auch an. Und weil ich weiß, wenn du es in einer Viertelstunde annehmen nochmal versuchst, dann bist du ein richtiger Mail-Server und keine so Spam-Schleuder, also mit großer Wahrscheinlichkeit. Und größer. Und dann sagt er, ja, okay, dann genau. Und hier oben habe ich noch gesagt, er soll auf jeden Fall beenden, nachdem er den Empfänger angegeben hat. Also nicht wirklich eine Mail senden, sondern nur ausprobieren, ob es geht. Und deswegen kommt hier auch das Quit. Gut, das wäre auch nach dem Fehler gekommen. Und andere sagt dann noch Tschüss. Und statt das alles von Hand zu tippen, tippe ich einfach da oben diese eine Zeile. SWAX steht übrigens für Swiss Army Knife for SMTP. Also Schweizer Taschenmesser, ich habe meins noch im Rucksack, aber ja gut, egal. Sau praktisch für jeden, der irgendwo einen Mail-Server betreibt. Damit kann man auch dann so Sachen überprüfen, wie ob Anmeldung funktioniert und einfach, man sieht sofort, welche Fehlermeldungen zurückkommen und man muss das Zeug nicht alles von Hand wissen und nicht von Hand tippen. WebDAV auf der Kommandozeile, es gibt halt Kadaver, kann ich jetzt hier auch nicht vorführen, ist ein Screenshot in Anführungszeichen, wo ich auf unserem WebDAV-Server mal eingeloggt habe. Sieht so ein bisschen aus wie der FTP-Client auf der Kommandozeile, der uralte. Funktioniert einfach mit WebDAV und dort haben die Namen, also die Verzeichnisse heißen halt Collection, deswegen Coll. Dann Ping auf Drogen noch ganz kurz. F-Ping kann einfach ein ganzes Netz pingen. Ich habe jetzt einen kleinen Ausschnitt aus dem Netz bei uns genommen. Das sind eigentlich nur 8 Adressen. Und 4 davon sind da, weil minus A heißt, zeigt mir die Maschinen, die alive sind. Das hier unten sind die Fehlermeldungen, die zurückkamen für die anderen Maschinen. Und minus G heißt, zeigt mir eine Gruppe von Rechnern. MTR, nee, ich kann es ja leider nicht vorführen. Das ist so ein Fullscreen, Traceroute und Ping in einem, wo einfach einmal pro Sekunde alle Rechner auf der Route zu dem Rechner anpingt und eine schöne Statistik macht. So, zu dem Rechner auf dem Weg minimal so und so viele Millisekunden, maximal so und so viel Packet Loss bis dorthin und Zeugs. Man sieht meistens auf den ersten Blick, ah, bei dem hängt es. Das liegt nicht an meinem Server, das liegt irgendwie am Router pro Hetzner oder so. NetSelect ist auch noch nett. Damit kann man herausfinden, welcher Server wie am nächsten an mir dran ist. Ich habe jetzt hier irgendwie 5 Debian-Mirrors genommen und wollte einfach wissen, ja, welcher von den Debian-Mirrors ist am nächsten. Ich habe das auf einer Maschine an der ETH laufen lassen, wo auch fdpch-debian.org steht und siehe da, er schlägt mir auch vor, fdpch-debian.org zu verwenden, weil der braucht praktisch 0 Millisekunden, also unter, wobei es ist auch schon sehr schnell, ne? Ja, nicht ganz. Egal, 3 Hops und beim anderen sieht man also, nach ftp.de braucht er 16 Hops, nach ftp2.de sogar 17, nach Holland bloß 15, also das ist irgendwie näher an der Schweiz als Deutschland. Und was man auch ahnt, da die Werte zwischen ftp.debian.org und ftp.nl.debian.org sehr ähnlich sind, ftp.debian.org in Europa zeigt auf den holländischen Mirror. Aber damit, und es gibt auch sogar in Debian ein Paket netselect-apt. Das schreibt einem fix und fertig eine Sources-List mit dem Mirror, der am nächsten ist. Also für den Zweck, wo man es meistens braucht. Aber eben, man kann auch wenn man sonst für irgendein Projekt oder SourceForge-Mirrors zum Beispiel, kann man damit auch rausfinden, welches ist das schnellste bei mir. So Sachen. Ja, das ist gar nicht im Inhaltsverzeichnis drin. Das hätte ich, wenn ich zu schnell gewesen wäre, gezeigt. Ein paar Links, ich bin nicht ganz fertig geworden, alle Links zu all den Tools zeigen. Die Folien sind im Netz. Unter der URL hier oben, noone.org/talks/useful-tools. Dort findet ihr die Folien. Ich werde auch noch die Links zu den anderen Tools reinbringen, sofern ich sie kenne. Alle Tools, die ihr hier gesehen habt, sind auf jeden Fall in Debian und Ubuntu enthalten. Also für Ubuntu lege ich nicht die Hand ins Feuer, für Debian schon. Wo es nicht mehr in Debian ist, habe ich es dazu gesagt. Das war, glaube ich, bloß Loco. Und ja, die Folien hier hinten am Ende werden dann noch weitere Links beinhalten. Ja. So, okay. Wie lange habe ich jetzt gebraucht? Ein Viertel oder so, gell? Gut. Muss ich also für das nächste Mal, wenn ich den halte, ein bisschen kürzen. Es hat mich gefreut. Ich hoffe, es war für jeden was Neues dabei. Für mich auch, wie gesagt. Und ja, danke fürs Zuhören.